Radio 1. Nur für Erwachsene.
Es geht um Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, der besagt, ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere NATO-Partner in Europa oder Nordamerika, der wird als Angriff gegen alle angesehen. Deshalb verpflichtet sich jeder der 31 Mitgliedstaaten zum Beistand. Diese sogenannte Beistandspflicht hat Donald Trump Anfang der Woche mit einem kurzen Satz auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina grundlegend in Frage gestellt. Sinngemäß, wer nicht zahlt, soll die NATO auch nicht schützen. So sein Credo. Große Aufregung nicht nur in sicherheitspolitischen Kreisen war die Folge. SPD-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, brachte sogar eine mögliche EU-Atombombe, die es anzuschaffen gelte, ins Spiel. Und auch Christoph Heusgen, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute begonnen hat, sah die Äußerung als Weckruf an die Europäer, sich stärker um die eigene Sicherheit zu kümmern. Oder muss man einfach nur ein bisschen mehr bezahlen, bis man 2% des Bruttosozialproduktes dann eben auch für Waffen ausgibt? Fragezeichen. Das und mehr wollen wir als Frage richten an die Koryphäe auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik, den Generalleutnant AD des Heeres der Bundeswehr, Kersten Lahl. Er ist auch Vizepräsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und ehemaliger Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich grüße Sie, Gunter Lahl.
Hallo, Herr Wiebrecht. Grüß Gott.
Wie besorgt sind Sie denn nach dem Diktum von Donald Trump? Müssen wir einfach nur die 2% unseres Bruttosozialproduktes dann einzahlen und gut ist und der Mann steht uns dann bei?
Nein, da darf man durchaus besorgt sein, denn ist es ja allen klar, dass diese Aussagen rundum unsäglich und unverantwortlich sind. So etwas hat es ja seit Gründung der NATO, und das ist jetzt 75 Jahre her, noch nie gegeben. Denn es war immer unbestritten, dass im Bündnis Sicherheit unteilbar ist und dass sich jeder auf jeden verlassen kann. Und das hat jetzt Trump schon rhetorisch zumindest mal in Frage gestellt. Und er hat damit noch mehr, er hat im Prinzip das beschädigt, was ja auch ein Kern der NATO ist, nämlich die Abschreckung. Und man kann durchaus sagen, er hat sozusagen ein Signal an Putin gesetzt, es doch nochmal zu versuchen, den ein oder anderen Angriff zu wagen, weil eben die USA möglicherweise dann gar nicht reagieren würden. Aber ich würde noch gerne sagen, also Trump, man darf das auch nicht überbewerten. Trump sagt es insbesondere jetzt auch aus innenpolitischen Gründen. Er ist ja ein typischer Spielertyp, wir alle haben das ja inzwischen erlebt, der bewusst provoziert und den starken Mann spielt, der mit irgendwelchen Deals glänzen kann. Und so muss man es auch sehen. Das Dumme ist nur, Herr Wiebrecht, er hat in gewisser Weise auch einen Punkt getroffen. Denn es ist ja schon so, dass wir Europäer uns ja bisher viel zu sehr auf die USA verlassen haben und es uns, das kann man so sagen, in einer Art Komfortzone auch gemütlich gemacht haben. Und das ist jetzt, diese schöne Illusion ist jetzt auch schlagartig beendet. Und das ist auch das, was halt auch die Frau Barley und andere dazu geführt hat, jetzt sich über andere Dinge Gedanken zu machen, die bisher eigentlich eine No-Go-Area waren.
Ich bin nie beim Militär gewesen, weil ich in Berlin groß geworden bin, aber vor, dass eine Analyse zunächst erst auch mal davon ausgeht, dass die Gegenseite sich in irgendeiner Art und Weise nach einer Rationalität, in irgendeiner Art und Weise nach einem Sinn und einer Bedeutung verhält, auch wenn bisweilen nur Trump das sehen kann. Können Sie denn sowas erkennen wie America First, das heißt Beistand nur, wenn es unseren Interessen dient und wenn es nicht beispielsweise zu teuer wird? Also nochmal die Frage, sollten wir jetzt 2%, wer auch immer, Bundesrepublik oder Europa, 2% des Bruttosozialproduktes in die Bewaffnung, in den militärischen Ausgaben stecken, ist dann Ruhe im Karton?
Also ob dann Ruhe im Karton ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine zwingende Notwendigkeit, hier mehr zu tun. Ich habe es ja vorhin gerade angesprochen, denn Trump hat da tatsächlich einen Punkt dabei. Mhm. Und wir wissen jetzt seit spätestens 2 Jahren, wie wichtig es ist, dass wir auf dem Gebiet der Landes- und Bündnisverteidigung wieder sehr, sehr viel mehr tun, wir Europäer, aber auch wir Deutschen insbesondere, als wir es seit dem Ende des Kalten Krieges bisher gemacht haben. Wir brauchen einfach eine dringende Substanzverbesserung der Bundeswehr, unserer militärischen Fähigkeiten. Und wir müssen also das schon machen, was auch der Minister Pistorius ja auch immer, für was er auch immer oft auch kritisiert wird, unter Kriegstüchtigkeit versteht. Wir müssen also unsere Bundeswehr mit Blick auf Landes- und Bündnisverteidigung und mit Blick auf die Abschreckung kriegstüchtiger machen.
Jetzt heißt es aber, dass Deutschland genau seit den 90er Jahren jetzt erstmals das sogenannte 2%-Ziel auch erreicht hat. Das heißt, 2% der Wirtschaftsleistung wird in die Verteidigung gesteckt. Im Vergleich, die USA investieren 3,5% ihrer Verteidigung. Also reichen die 2% auch nicht angesichts des teilweise doch desolaten Material- und Ausrüstungsstandes der Bundeswehr?
Ja, das kann man durchaus so vermuten, wobei ich ohnehin kein besonderer Freund bin von der 2%-Vorgabe. weil sie suggeriert, als sei die Verteidigungsanstrengung eine direkte in direkter Abhängigkeit von der Wirtschaftskraft eines Landes. Nein, sie muss sich ja am sicherheitspolitischen Bedarf orientieren. Und diese 2% sind eigentlich so eine Art Krücke eigentlich, die man macht, um den Verteidigungswillen darzustellen. Aber in Wirklichkeit, und da haben Sie durchaus auch recht, kann man vermuten, dass die Anforderungen an die Finanzierung der Bundeswehr in der nächsten Zeit deutlich über 2% eigentlich liegen müsste. Und zwar aus zwei Gründen, wenn ich es ganz kurz sagen darf. Zum einen haben wir seit Ende des Kalten Krieges, also seit 3 Jahrzehnten, die Bundeswehr sozusagen entfinanziert. Sie war ein finanzieller Steinbruch. Sie ist immer mehr heruntergefahren worden. Und zum Zweiten ist sie ausgerichtet worden dann auf internationale Kriseneinsätze, was eine ganz andere Bedeutung hat als Bündnis- und Landesverteidigung, was eine ganz andere Struktur bedeutet, andere Ausrüstung, andere Ausbildung und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt vor 2 Jahren gemerkt, nachdem es wirklich in der Ukraine dann auch geknallt hat, dass wir weitgehend blank dastehen, was Landes- und Bündnisverteidigung anbelangt. Und da ist ein enormer Nachholbedarf, den man übrigens in absehbaren Jahren, in 5 Jahren auch kaum befriedigen können. Es wird eine lange Zeit dauern, um das wiederherzustellen, was jetzt zwingend nötig ist und was wir jetzt wissen.
Jetzt werden wir nicht, wenn man mal davon ausgeht, dass tatsächlich möglich ist, dass Russland eine Expansion seines Einflussbereiches auch mit militärischen Mitteln plant, werden wir nicht das erste Ziel, jedenfalls nach dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sondern es wäre ein baltischer Staat, es wäre Finnland oder die russische Enklave jedenfalls dort. Gleichzeitig gibt es ein großes NATO-Großmanöver durch Norddeutschland, um natürlich auch zu zeigen, wir sind wehrhaft und wir verteidigen. Wie groß ist denn tatsächlich eigentlich die Kriegsgefahr aus Ihrer Sicht?
Das ist immer schwer im Vorhinein zu beurteilen. Kriege können sich ja auch manchmal ungewollt entwickeln. Und im Augenblick brennt es ja in der Tat in Osteuropa lichterloh und niemand weiß, wie sich das weiter gestalten kann. Es können auch manchmal Entwicklungen eintreten, die keiner von beiden Seiten will und die aber trotzdem in eine kriegerische Situation münden. Und dazu muss man einfach sagen, wir Deutschen, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir haben im Kalten Krieg davon profitiert, von der Beistandspflicht aller unserer NATO-Partner. Wir waren Frontstaat. Die innerdeutsche Grenze war sozusagen die gedachte Frontlinie dabei. Und wir haben uns voll auf andere verlassen. Und jetzt sind wir nicht mehr Frontstaat. Jetzt sind wir sozusagen mehr im rückwärtigen Raum. Und an der Front sind jetzt die baltischen Staaten, Polen und andere. Und wir sind natürlich damit nicht nur de facto, sondern auch moralisch in der Pflicht, natürlich unseren Beitrag zu leisten, dass auch diese Staaten weitgehend sicher leben können.
Wie lange brauchen wir, um aus Ihrer Sicht kriegstüchtig zu sein?
Das ist natürlich ein Kontinuum, aber ich sage mal, 5 bis 10 Jahre muss man davon ansetzen.
Dann hätten wir vorher noch ganz kurz eine kleine Wahl in Amerika. Ne? Es gibt noch einen letzten Punkt, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Der Artikel 5 im Nordatlantikvertrag beinhaltet zwar die Beistandspflicht, aber wie der Beistand aussehen soll, das haben wir festgestellt, das ist eigentlich nicht geregelt. Also wäre das mehr oder weniger auch mit einem Beileidstelegramm zu machen, wir stehen euch bei im Geiste, oder sind das dann tatsächlich auch militärische Einsätze, die da gefordert sind, zwingend?
Nein, rein rechtlich haben Sie völlig recht. Das ist so. Das ist jetzt mit dem Beileidstelegramm ist natürlich sehr überspitzt, aber es entscheidet dann jede Nation für sich selbst, inwieweit sie Beistand leistet. Das ist dann eine nationale Entscheidung im Bündnis, wobei man aber bisher immer de facto davon ausgegangen ist, dass alle das tun, was auch in den Planungen auch sozusagen vorgesehen ist und dass man sich auf die anderen verlassen kann. Aber die Beistandsverpflichtung heißt nur grundsätzlich Beistand. Wie dieser Beistand dann geleistet wird, ist die Entscheidung eines jeden einzelnen Staates.
Und das Vertrauen, dass er möglicherweise robust ist, der Beistand, ist jedenfalls durch die Aussage des amerikanischen Präsidenten gesunken. Vielen herzlichen Dank. Kersten Lahl war das, Vizepräsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und Generalleutnant AD. Ich danke Ihnen, Herr Lahl. Ja, danke. Friedliches, angenehmes Wochenende, Herr Lahl. Tschüss.
Ja, danke ebenfalls. Tschüss.